Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Larasch-Podcasts. Mein Name ist Alexander Pohle.
Ich bin Markus Rautenberg.
Und in dieser Folge wird unser Gast der Felden Schneider sein. Felden Schneider, 3000 Meter Hindernisläufer, war jetzt Dritter über die 3000 Meter in der Halle. Cooler Typ, Medizinstudent, leidenschaftlicher Sportler, noch recht jung, eigentlich schon ein bisschen leicht verrückt, fliegt durch halb Europa, um irgendwo ein 3000 Meter Rennen zu ergattern und mitzulaufen. Also da wird er uns auf seine Geschichte und auf seinen sportlichen Weg gut einstimmen und mitnehmen. Also freut euch schon darauf. Das wird so in 8 bis 10 Minuten losgehen. Und vorher müssen wir ein kleines Vorabgespräch machen, denn ein paar Sachen müssen wir doch euch noch mitteilen, was wir so in den nächsten Wochen machen werden und was so passiert ist. Denn da muss ich gleich hier zu Markus rüberschwenken, denn bei dir ist was Gravierendes passiert, denn du bist ja auch bei Feld nicht mit dabei, ja?
Ja, du konntest nicht dabei sein. Gravierend wäre es leicht übertrieben, aber am Montag wollten wir ja mit Felden aufnehmen. Und da bin ich vom Seminar zurückgefahren und da hat mich leider auf dem Rad eine Autofahrerin übersehen, also die hat mich überholt und ist wirklich unmittelbar danach abgebogen und hat mich dann voll auf dem Fahrrad abgeräumt. Deswegen habe ich den Montagabend im Krankenhaus verbracht mit einer leichten Gehirnerschütterung und so einer kleinen Platzwunde im Gesicht. Das war jetzt nicht ganz so schön. Deswegen konnte ich auch bei Felden da jetzt nicht mit dabei sein. Da habe ich mich eigentlich richtig drauf gefreut. Aber ja, es hätte Schlimmeres passieren können. Deswegen bin ich einfach nur froh, dass es dann doch ganz glimpflich ausgegangen ist.
Ja, aber das erklärt auch so ein bisschen, warum die Folge jetzt ein bisschen warten musste, denn wir wollten auch gern das Vorabgespräch gemeinsam machen und da hat sich das nochmal einen Tag hingezogen etc., wie das eben so ist, und jetzt sind wir aber am Freitag und ich freue mich, dich wieder so zu hören und die Blessuren und so weiter, dass sie heilen und nicht irgendwie noch behandelt werden müssen, ja.
Ja, nee, soweit ist da alles in Ordnung. Ich sehe noch ein bisschen kriminell aus mit den ganzen...
Ja, das stimmt.
Ja, ein bisschen im Gesicht, also, aber gut, ich meine... Fürs Aufnehmen reicht's, fürs Unterrichten in der Schule auch, von daher.
und trotzdem zum Sport gucken? Oder,
zum Sport
oder was
selbst
du so?
Machen jetzt leider auch nicht, da muss ich ein bisschen eine Pause einlegen, aber ja. Zum Sport gucken. Tatsächlich habe ich gestern schon die Hallen-EM verpasst zu schauen, da war ich noch ein bisschen am Vorbereiten. Wollte ich jetzt nochmal nachgucken, aber heute Abend ist natürlich fett im Kalender markiert, deswegen müssen wir uns jetzt auch beim Aufnehmen ein bisschen beeilen, dass wir dann auch rechtzeitig das 3000 Meter Finale sehen, weil Hanna Klein und Konstanze Klosterhalfen haben ja beide souverän ihren Vorlauf gewonnen und Konstanze ist ja schon bei der Hallen-EM die Top-Favoritin. Oder
absolut,
wie siehst du
ja.
das? Oder meinst du, die Hanna kann sie ärgern? Wie bei den Deutschen
war
es ja
nein.
auch knapp. Also so. Ja.
Nein, also ich glaube, das ist schon die Person, die es zu schlagen gilt. Und der Vorlauf hat es ja auch gezeigt. Nichtsdestotrotz, mal schauen, was die anderen da noch so imstande sind zu leisten. Werden wir sehen. Also müssen wir jetzt auch nicht so groß spekulieren, weil wir sind ja einfach einen Ticken zu früh dran. Das werden wir nächste Woche mit auf der Agenda haben oder entsprechende andere Podcasts, die das intensiv dann wieder auseinandernehmen. Ja, da müssen wir jetzt
genau
auch, glaub ich,
auslaufen ist dann auch voll dabei, wenn die Hanna dann aus
absolut.
Eigener Sicht berichtet. Da können wir gar nicht ihr das Wasser reichen. Das wollen wir auch gar nicht machen. Und wenn die Folge rauskommt, dann wisst ihr auch schon, wie das Finale ausgegangen ist. Deswegen ja, Amos Bartelsmeier im Vorlauf ausgeschieden. Vielleicht noch dazu natürlich bitter und schade, vor allem nach seinem Auftritt bei den deutschen Meisterschaften, wo er wirklich hammermäßig gut war, ja.
Nicht so zu erwarten eigentlich, ne? Das war schon immens stark, was er da gezeigt hat.
Ja, aber Halle auf der 200-Meter-Runde ist taktisch auch nochmal komplizierter als draußen.
Ja.
Da gehört auch immer noch ein bisschen Glück dazu, außer man ist jetzt irgendwie in Ingebrigtsen, in Jakob und dann hat man nichts zu befürchten. Wenn man dann
hat man 2 km/h Speed-Überschuss oder 3.
Richtig, ne? Wenn man physisch halt so überlegen ist, dann kann man sich nicht mal verzocken so im Vorlauf.
Okay, gut, dann kommen wir doch direkt wieder nach draußen, ja. Also was heraussticht, ist natürlich noch Amanas Rekord über die 10 Kilometer. Amana Petros ist da die 10 Kilometer in 27:32 gelaufen. Wahnsinn, ne? Das musst du schon so sehen. Vor allen Dingen auch ein bisschen unerwartet, eine Woche nach seinem, auch trotz, haben wir besprochen, der Halbmarathon, der jetzt vielleicht taktisch nicht so ideal lief und trotzdem noch gut war, dann eine Woche später so eine Zeit rauszuhauen, ja.
Ja, definitiv. Das war der Abstand da zwischen den Wettkämpfen, der beeindruckt hat. Sonst 27:32 reiht sich eigentlich ganz gut ein, wenn man das jetzt hier in den schönen Jack Daniels Online-Rechner eingibt, in den ich ja gerne immer Zeiten eingebe. Da kommt auf eine 1:00:34 auf einen Halbmarathon. Seine Bestzeit ist ja schon ein bisschen schneller mit 1 Stunde 9 Sekunden. und hat 2:06:56 auf dem Marathon. Auch da war er eine halbe Minute schneller. Aber das ist ja eher minimal. Also die 10er-Bestzeit reiht sich da ganz gut ein. Vielleicht die ein oder andere Sekunde noch, wenn er noch ausgeruhter ist. Aber top, klar, deutscher Rekord. Amanal ist schon ein krasser Typ, definitiv.
Ja, aber es bestätigt mein Gefühl, da könnte auch noch ein bisschen mehr gehen, ja. Und hast du gerade schön gesagt, was da Jack Dennis betrifft, aber ja, das könnte schon Richtung 27:20 auch in den nächsten ein, zwei Jahren noch reichen, ja.
Ja, das auf jeden Fall. Natürlich wird er jetzt nie der Typ sein, der die 10 dann in 26:50 oder 27 ganz tief, das sehe ich ihn jetzt nicht, das ist schon eher auf dem Marathon zu Hause, aber die ein oder andere Sekunde würde er auf den 10 bestimmt noch dann runterdrücken.
Ja. Gut, und dann wollen wir gar nicht so viel das Vorabgespräch noch dehnen und nutzen trotzdem nochmal die Möglichkeit, hier für den Frankfurter Halbmarathon nochmal darauf hinzuweisen, der ja am 19.03. ist in deiner Ex-Heimatstadt. Und wir sind da vor Ort mit unserem Partner Science in Sport und werden da im Zielbereich für die Nachverpflegung gemeinsam sorgen. Also wir alle, diejenigen, die da gelaufen sind, die können sich da freuen, dass sie was Nettes von Science in Sport bekommen. Und ja, wer Bock hat, mit uns mal ein bisschen zu labern, zu quatschen, mitlaufen werden wir nicht. Wir haben da ein bisschen andere Verpflichtungen. Aber auf jeden Fall freuen wir uns da, dass so eine Kooperation mal zustande kommt und man nicht hier immer nur so rein digital und auf verbaler Ebene die Produkte bewirbt, sondern auch mal physisch irgendjemanden vielleicht von euch da draußen in die Hand drückt, ja?
Genau, deswegen unbedingt beim Frankfurter Halbmarathon mitmachen. Dort auch am besten gar nichts essen vor dem Start und dann nüchtern an den Start gehen und dann im Ziel möglichst viel Science in Sport Gels dann auf den leeren Magen reindrücken.
Die volle Dosis. Ja, organisatorisch, wir haben es nicht ganz hinbekommen, dann auf der Strecke die Verpflegung noch zu machen. Das ist dann
du aber im Halbmarathon nicht.
Ja, stimmt. Naja, doch. Nimmst du nichts beim Halbmarathon? Nimmst du was zu dir?
Ich laufe keinen Halbmarathon, ganz einfach.
Nur Marathon.
Auch nicht das.
Ja, okay. Ja. Naja, aber so ein Gel, ich würde es glaube ich auch nicht machen, aber eher was trinken.
Ja, kommt auch darauf an, wie lange du läufst. Wenn man 2 Stunden rennt, macht es wesentlich mehr Sinn, dann ein Gel zu essen. Aber wenn du halt wie Amanal eine Stunde rennst, dann brauchst du das nicht.
Ja. Besserchen, ne?
Aber uns interessiert auch, wie schnell ihr laufen werdet. Und zwar unter unserem Insta-Post, den wir zu dieser Folge machen werden. Da könnt ihr in einem kleinen Gewinnspiel 3 Startplätze, also jeweils 1 pro Person, für den Halbmarathon in Frankfurt gewinnen. Und zwar solltet ihr einfach kommentieren, wenn ihr da laufen möchtet, was denn eure avisierte Zielzeit ist.
Genau, und dann werden wir einfach da 3 Startplätze verlosen aus den Kommentaren und dann könnt ihr euch freuen, dass ihr euch da kostenlos noch anmelden könnt. Und wer schon vorab das ein oder andere Science & Sport Produkt bestellen möchte, der kann auch mit LaRache20 den 20-prozentigen Gutschein, Preisvorteil genießen und schaut da gerne auf der Homepage vorbei. Da passiert immer eine ganze Menge. Ich finde das auch sehr schön aufbereitet. Da wird auch noch bis zum Frankfurter Halbmarathon das eine oder andere noch aktualisiert werden. Und da gibt es auch, ist gerade ein Marathonplan in Vorbereitung. Also die sind recht rege, die Jungs da in England. Und ja, da freuen wir uns drauf, die Leute auch mal direkt kennenzulernen. Ja.
Dann hoffe ich mal, dass wir euch alle sehen beim Spiridon Mainova Halbmarathon 2023. Und jetzt lehne ich mich auch mal zurück und höre so, was dann Alex und Felten so besprochen haben. Viel Spaß.
Herzlich willkommen, Felten Schneider. Servus.
Hi, grüßt euch. Ich freue mich, hier zu sein.
Wo erwischen wir dich gerade, Felten?
Also ich bin gerade frisch der Dusche entstiegen, frisch vom Training und bereit für den Podcast.
So muss es sein. Also wenn wir telefonieren und uns sehen hier so ein bisschen über das Video, dann muss man sich wenigstens frisch geduscht haben, ne?
Ja, fällt mir jetzt auch auf, für das Format Podcast wäre das ja eigentlich was flexibel, da quasi noch aus der Sporthalle anzurufen, aber so ist schon angenehmer, alles gut.
Ja, du musst auch ein bisschen runterfahren und dann auch dich einlassen jetzt, ne, dass du auch schön reden kannst und nicht irgendwie denkst, ach Mensch, hier ist noch irgendwas Unangenehmes am Start. So ist es jetzt, bisschen wohliger oder sowas, wie kann man es sagen, irgendwie sowas in die Richtung, ja?
Maximal wohlig.
Also maximal wohlig. Cool. Felden, erstmal noch Glückwunsch zu deinem 3. Platz bei der Hallen-DM. Das hat uns echt sehr gecatcht, also Markus und mich, der heute leider nicht dabei sein konnte, hatten wir schon im Vorabgespräch gesagt, der ist wohl noch in der Notaufnahme. An der Stelle noch hier alles Gute live von uns, obwohl es dann ein bisschen später ausgestrahlt wird, aber an der Stelle gute Besserung. Und
ja, von mir auch, ne? Also
Ja, hoffentlich wird das Auto wieder heile, ne? Hast du vorher gesagt im Vorabgespräch.
War natürlich ein Scherz, ne? Also gute Besserung an dich, Markus. Du schaffst das.
Und ja, couragiert angegangen. Und klar, ich meine, dass mit Nils da jemand wahrscheinlich schneller laufen wird, das war abzusehen. Auch Marius, weiß nicht, wie du den auf dem Schirm hattest, aber dann war die Lücke schon so groß und du konntest das relativ gut nach Hause laufen. Bist ja auch relativ lang mit Marius da noch gelaufen, Marius Probst, und hast dann auch um Silber kämpfen können, ja?
Ja, genau. Also danke erstmal. Genau, das war auf jeden Fall so die Taktik, die wir uns dann da zurechtgelegt haben, dass wenn man da gegen den Probst oder so irgendwie einen Stich landen möchte, dass man dann natürlich von Anfang an eine ehrliche Pace anschlagen muss. Und ich hatte da auch Lust drauf, also so losgelöst davon, irgendwie den oder den noch zu schlagen, einfach von Anfang an mal eine ehrliche Pace zu machen, weil ich weiß nicht, wenn man halt sonst in Meisterschaftsrennen habe ich es eher anders gehalten, sag ich mal, weil ich schon auch auf eine gute Schlussrunde oder sowas vertraut habe. Aber jetzt in dem Fall habe ich mir so irgendwie die besten Chancen ausgerechnet und ich war auch voll motiviert dort, ne? Die Halle war voll. Davor haben die Mädels da den Laden zum Kochen gebracht mit den bärenstarken 3000 Meter Leistungen dort. Also da war richtig gute Stimmung und ich hatte einfach ultra Lust, da dann auch von Anfang an mich tragen zu lassen irgendwie. Ja, dann so wahnsinnig schnell war es dann auch nicht der erste Kilometer, aber es war zumindest mal eine ehrliche Pace und vor allen Dingen dann im zweiten Kilometer wurde das ja schon nochmal gepusht dann, als der Nils nach vorn gegangen ist. Genau, und von dem her bin ich eigentlich ganz zufrieden mit dem Rennen, vor allen Dingen natürlich mit der Platzierung, da eine Medaille zu gewinnen. Damit muss man zufrieden sein.
Ja, ich meine, du hast ja auch aus dem Vorjahr die 7,58 stehen, ja, und dann konntest du ja auch Richtung 8,0 im Prinzip angehen, ja, und das macht natürlich, und ich finde das schön, dass du das Wort ehrlich sagst. Was meinst du da genau damit? Ehrlich zu dir, dass man sagt, 8-0, das ist die Zeit und jetzt gucken wir mal, was geht.
Ja, genau. Also klar, man profitiert am Ende natürlich auch selbst ab von der guten Zeit und aber dieses ehrliche Pace, weiß nicht, das ist vielleicht eher auch ein bisschen aus dem Englischen adaptiert, das sagen die Amis immer. Okay. Ah, today we pick up an honest pace oder sowas. Okay. Vielleicht habe ich das da hier. Ja. Aber ich finde, das trifft es aber auch ganz gut. Ich meine, so wenn man von Anfang an schnell läuft und hart läuft, dann müssen die schneller laufen als einer selbst, halt wenigstens mal mindestens genauso schnell laufen. Ja, und das ist ja schon irgendwie eine ehrliche Form des Racings. Mhm. Also, ja, genau. Also, wie gesagt, es war jetzt keine Suicide-Pace oder so, aber ich sag mal, es wurde jetzt nicht ultra aggressiv gebummelt oder so.
Ja, aber diese Nuancierung in den Pace-Beschreibungen, die gefallen mir. Also Suicide Pace oder was, hast du noch andere Abstufungen?
Ja, du ne Spaziergang oder so, oder?
Ja, stimmt. Oder solide ist dann auch irgendwie sowas Nettes, könnte aber sowas.
Genau, eine solide Pace. Wobei solide würde ich, das ist schon stark in der Nähe von ehrliche Pace.
Ja, vielleicht sagen. Das sind dann die Graduierungen, die könntest du dann auch mit einbauen. Ist solide langsamer als ehrlich oder schneller? Das ist dann die Frage, ne?
Solide würde ich sagen, ist etwas langsamer als ehrlich.
Okay, ne?
Also richtig ehrlich, das ist schon ein bisschen schneller. Ja. Legen wir jetzt mal hier so fest im Larasch-Podcast.
Würde ich auch so nennen, ja. Solide ist dann wirklich, dass du genügend Puffer und Backup, dass du das auf jeden Fall durchstehen würdest. Und ehrlich ist dann ein Ticken drüber, ja. Halt, machen wir so. Okay, gut, wir wollen jetzt nicht über die neue PS-Graduierungen kreieren. Warst du dann mit der 803 zufrieden oder hättest du gerne noch eine 7 vorne stehen gehabt?
Ja, safe hätte ich gerne eine 7 vorne stehen gehabt. Also da habe ich so ein bisschen mit geliebäugelt. Aber ich glaube, irgendwie war der zweite Kilometer dann auch ein bisschen, bisschen zu hart. Und dann wurde ich am Schluss halt, ich habe dann auch die Führung, sag ich mal, im Kampf um Platz 2 da halt die ganze Zeit gehabt. Und dann hat mich der Probst natürlich schon gut abgestellt noch auf den letzten 200 Metern. Da wurde es dann schon auch sehr schwer und dann zählen auch die Sekunden ein bisschen hoch. Und so, dann was bin ich gelaufen? Ich glaube, 8:04 ist okay.
Ja.
Alles gut. Ist im Bereich der Hallenbestzeit und so. Darf man sich nicht beschweren.
Okay. Und dabei lief das ja jetzt nicht so ideal, die Vorbereitung, ne? Du musstest deinen Kenia-Aufenthalt im November frühzeitig abbrechen, hast einen Neuaufbau in Monte Gordo gemacht und jetzt im Februar stehst du schon wieder da, ja?
Ja, genau. Also die ganze Hallensaison stand schon eine Weile auch auf der Kippe. Mhm. Also ich habe dann danach nochmal so retrospektiv mit meinem Coach Leo Monsitz so analysiert. Und er sagte mir dann schon auch so, ja, Junge, also bis Monte Gordo, da habe ich dich eigentlich noch nicht in der Halle gesehen. So, das hat er jetzt, hatten wir dann gar nicht so offen kommuniziert. Ich denke, ist ja auch wichtig, um das Athleten-Mindset nicht zu beschädigen. Aber sage ich mal so, wenn man ehrlich zu sich ist, dann war das auch korrekt so. Das hat schon alles ganz schön gewankt, weil, also wie gesagt, bin in Kenia krank geworden. Es kann passieren dort. Mir da einfach über die Nahrung was eingefangen. Und wenn es einem dort dann schlecht geht, dann geht es einem schon auch wirklich sehr, sehr schlecht. Und es hat sich auch eine Weile gezogen, bis man dann wieder auf die Beine kommt. Bin frühzeitig nach Hause geflogen. Bin zu Hause natürlich nochmal, habe mir noch einen kleinen Grippeinfekt eingefangen, wie üblich um die Weihnachtszeit. Und bis man da sich dann wieder so richtig rausgerappelt hat, dauert das natürlich eine Weile. Aber ja, wir sind dann ins Trainingslager nach Monte Gordo Anfang des Jahres und dort konnte ich eigentlich sofort wieder super trainieren. Das ging dann wirklich sehr schnell aufwärts. Ich konnte super Umfänge dort machen, habe mich gut gefühlt und hatte dann auch echt richtig Bock auf die Rennen.
Ja, ich meine, warst du das erste Mal in Kenia gewesen?
Nee, das war das zweite Mal. Ich war im März schon, 2022, direkt nach der Hallensaison. Da hatte ich halt. Habe ich mir so überlegt, gut, ich möchte jetzt irgendwie dieses Jahr, also 2022, in München gerne starten. Und dann kam ich da gerade von der Hallen-DM, hatte da knapp irgendwie die Bronzemedaille verpasst im Spurt und dachte so, Junge, jetzt musst du mal ernst machen. Jetzt machst du ein richtiges Höhentrainingslager in Kenia. Und das war dann schon auch irgendwie so eine eigene Faustaktion. Bin dann nach Kenia geflogen, aber ich hatte eine super Zeit dort, es war klasse, richtig cool, in so einem französischen Camp gewesen, Runnix. Wir hatten eine super Gruppe mit super starken Franzosen. Das Land hat mir super krass gefallen, also wirklich, wirklich richtig gut. Ich habe es super gefühlt und ja, dann hatte ich da halt so eine All-Perfect-Experience gehabt, 4 Wochen lang und dachte, gut, das mache ich jetzt im Dezember genauso nochmal. Und dann ja, hat es mich dort so erwischt, da war ich dann schon ein bisschen zerschmettert, aber ist ja jetzt doch irgendwie alles gut geworden.
Du sagst, du hast es auf eigene Faust organisiert, also du bist da gar nicht so in Eton und so weiter gewesen, sondern irgendwo bei den Franzosen. Nimm es da nochmal kurz.
Ach
Ja.
so, doch, doch, das ist auch in Eton, das ist
Okay.
auch in Eton. Aber ich sag mal, da bin ich jetzt nicht mit einer DLV-Gruppe oder so hingeflogen.
Ja.
Das kam nicht zustande,
So, und du hast die Unterkunft
obwohl
und
ich
so
da
weiter
auch im Kader
gesucht,
war.
da wo es irgendwie passt und das hat dann zufällig so gematcht oder kanntest du
Ja, genau, ich
Leute?
kannte halt die Jungs schon von Wettkämpfen, die Franzosen, die das auch organisieren. Und so kam das mehr oder weniger dann zustande.
Ja, und ich stelle mir
Und
das
dann
dann auch.
dort, wisst ihr ja, wie es ist, da findet sich dann irgendwie trotzdem auch immer alles, was laufen kann, zusammen. Und das ist ja eine super flexible Community dort. Und ich meine, wenn man da nicht allein laufen möchte auf Krampf, dann läuft man auch nicht allein. Und das hat super geklappt.
Ja, ich meine, Hendrik hat da immer so erzählt, so die Gruppe da so zu finden und so den Kontakt, das hat er schon ein bisschen gebraucht, aber ich merke ja schon, du bist da vielleicht ein bisschen anders kommunikativ unterwegs, so ein bisschen lockerer. Von daher hat es gleich hingehauen, ja.
Ja, weiß nicht, ob ich mir das jetzt anmaßen möchte, aber ich kann, also so wie meine Erfahrung dort war, ist einfach da super positiv gewesen. Hat super geklappt in dem Fall.
Cool.
Kommt aber sicher auch darauf an, in welchem Camp du bist oder keine Ahnung. Ich habe auch natürlich auch mein Schulfranzösisch nochmal ausgepackt. Vielleicht hat das meine Chancen erhöht dort.
Ja, die Sympathie auf jeden Fall, wer sich da Mühe gibt, Französisch zu reden bei den Franzosen, das wird wahrscheinlich honoriert.
Ja, wer kommunizieren will, der muss halt Französisch.
Da muss alle Register ziehen. Ja, schön, aber ich stelle mir das total doof vor, dann so eine frühzeitige Abreise zu machen. Gerade auch, wir wissen ja alle, dass die Finanzierung und so weiter meistens an einem selbst hängt. Und dann, wenn sowas dazwischen kommt, ist das natürlich super, super bitter, ne?
Ja, klar. Aber ich sag mal, da war der Leidensdruck dann doch auch so groß, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt diesen Rückflug, sonst werde ich hier nicht mehr. Da kam dann noch dazu, ich habe dann dort auch die kenianische Krankenhauserfahrung mal aus Patientensicht gemacht, zu Fortbildungszwecken, sag ich mal. War auf jeden Fall interessant zu sehen und aber natürlich auch ein bisschen sketchy. Aber alles in allem doch auch positiv. Und ja, die haben mir dann dort auch erstmal Malaria diagnostiziert und ich dachte so, wie kann denn das hier sein? Ich habe eigentlich schon super aufgepasst und dort ist das, sage ich mal, auch nicht so etabliert, weil es einfach in sehr großer Höhe ist. Aber du weißt ja nie, ne? Und dann komme ich da zurück, hat sich dann am Ende nicht bewahrheitet, ne? Aber dann kommst du zurück und weißt natürlich auch nicht mehr, ja, was ist jetzt hier Sache, wie geht's weiter und so weiter. War schon ein bisschen stressig, aber wie gesagt, das Outcome ist jetzt sehr positiv und ist nochmal gut gegangen, sag ich mal. Aber so kann eben Kenia natürlich auch sein, ne?
Ja, ich meine, du hast ja gerade schon indirekt darauf angesprochen, du studierst ja auch Humanmedizin oder Medizin und hast dich natürlich auch mit den ganzen Präventionsmaßnahmen wahrscheinlich ordentlich auseinandergesetzt, ja. Und so eine Malaria-Geschichte ist eine, das will ja keiner bekommen und gleichzeitig auch kann man ja gar nicht so viel machen, außer dann das, die Prophylaxe nehmen, ja, damit es eben nicht ausbricht.
Ja, genau. Also ich habe dann dort, du kriegst dann dort auch direkte Medikation verschrieben und die sind da auch sehr pragmatisch und sehr locker. Die sagen, ja, klar, für euch Europäer ist das natürlich eine Wahnsinnsdiagnose, aber hier ist jetzt, sage ich mal, die einfache Variante. Jetzt nimmst du das 3 Tage und dann ist gut gange. Das ist natürlich irgendwie auch interessant zu sehen und einfach auch irgendwie einen Blick über den Tellerrand, glaube ich. Fand ich am Ende dann doch auch eine wertvolle Erfahrung so.
Ja, glaube ich, aber kommen wir zurück zum Sportlichen. Danach, klar, erstmal regenerieren und dann wieder Neustart, eben in Montegordo bei frühlingshaften Temperaturen und bestem Wetter, ja. Also ich habe das auch ein bisschen auf Instagram verfolgt. Zum Zeitpunkt sind ja eh unglaublich viele Leute da in Montegordo unterwegs und das sah ja wieder, ja, wie immer gewohnt, schön nach Training aus, ja, weil die Bedingungen einfach toll sind.
Ja, auf jeden Fall. Also dort, genau, da war dann so der Einstieg halt wieder vorgesehen in richtig geregeltes Training und da konnten wir dann auch gleich wieder super, da konnte ich auch super belasten, habe meine höchsten Umfänge aber dort runtergeschrubbt und hatte das Gefühl, gut, das wird schon alles wieder.
Und jetzt bräuchte
Ja,
man
und dann
Markus,
dauert es natürlich.
weil er würde jetzt direkt einsteigen und sagen, was sind jetzt die Umfänge? Deswegen, weil ich das kenne, muss ich das fragen. Also, wie sahen so die Wochenumfänge aus und was waren so typische klassische Einheiten, da um dich, ja, oder die du da so abgespult hast?
Ja, also Umfänge erstmal, boah, da hatte ich dann schon auch in einer Woche 180 Kilometer. Das ist aber natürlich schon eine absolute Spitzenwoche dann gewesen. Die Kilometer in Montegordo, die laufen natürlich sehr leicht runter, ne? Da ist alles schön, alles flach, gute Luft, große Gruppen. Weiß nicht, kann man die vielleicht, wenn man die so vergleicht mit Kilometern in I10 gelaufen, zählen vielleicht halb?
Echt? Das ist wirklich
Nein,
so
ach was,
wie so
ach
ein
was.
Reibeisen.
Aber ich denke mir schon so, irgendwie, das geht dort auf jeden Fall sehr, sehr leicht. Aber ja, gelaufene Kilometer sind gelaufene Kilometer.
Ja.
Und was ist die klassische Einheit dort? In Montegordo muss man auf jeden Fall mal die 8 bis 10 mal 1000 auf der Dirt Road dort gemacht haben, wo ja dann auch quasi zumindest alle deutschen Läufer sich zusammenfinden an einem Dienstagmorgen und dann wird geschrubbt in verschiedenen Gruppen. Das ist auf jeden Fall ein Spektakel. Muss man mal gemacht haben. Mir liegt es nicht so, weil da diese Strecke so sehr irgendwie profiliert und mit Steinen und Sand und sowas. Und weiß nicht, da sind meine mangelhaften Cross-Fähigkeiten sind dann immer sehr präsent dort. Aber es ist auf jeden Fall ist was, wo man auch dran wachsen muss und was man gemacht haben muss. Haben wir dort auch gemacht.
Okay, und dann einfach auf dem langen Weg immer die Tausender nach GPS und dann geht's im Wechsel da durch die
Nee,
Gegend.
das ist so, das ist halt seit Jahren dort. Wir wissen genau, bei dem Busch geht's los und bei dem Baum ist Finish und dann läuft man immer so hin und her. Das ist da auch, das sage ich mal, im Wald. Das ist nicht auf der geteerten Straße.
Ah, okay, das ist das, wo es auch so muss leicht
Genau.
berghoch, wo man schon weiß, wie die Bäume stehen, ja, so exakt, auch schon von den Bildern. Okay, ich weiß, was du meinst.
Ja, bestimmt.
Naja, und was hast du für Gründe, dass die Form so schnell kommt? Also ist ja dann vielleicht ein bisschen verwunderlich gewesen, hast du einfach schon vorher gut trainiert und wer weiß, was so eine Pause dann immer mit sich bringt, ja, ob das dann doch das Richtige gewesen ist, indirekt, ja, wo es manchmal in dem Moment alles andere als schön ist.
Ja, also zur Hallensaison, ich hatte da jetzt nicht das Gefühl, dass ich in der absoluten Peak-Form dastehe. Also ich hoffe, dass das im Sommer irgendwie, dass ich da noch mehr rauskitzeln kann. Das war jetzt vielleicht so ein Abrufen von dem, was halt gerade da war. Von dem her bin ich da jetzt eigentlich auch ganz zufrieden mit, ja.
Ja.
Ich bin erstmal eingestiegen, so sage ich mal, aus der kalten Hose, dann mal 1500 Meter gelaufen, haben wir bei uns in Sindelfingen in Gedenken an unseren verstorbenen Trainer Harald Olbrich so eine 1500 veranstaltet, hatten da eigentlich echt ich konnte da ein super Feld irgendwie zusammenklauben, sind natürlich auch dankbar, da haben die Tübinger für gute Pace gesorgt mit Maximilian Torwart, der da als Trainingslauf kurz mal 3:42 das Feld durchgeschleust hat und noch 100 Meter weitergelaufen ist. Da bin ich, sag ich mal, erstmal eingestiegen und das war natürlich schon richtig hart. Ne? Ich habe davor wenig schnelles Zeug gemacht und dann musste da 1500 Meter auf Bestzeitkurse erstmal anprügeln. Das tat natürlich weh. Ne? Aber dann kam die Form eigentlich schon die nächsten Wochen kein Thema.
Ja, cool. Insgesamt, ne, da tut sich so ein bisschen was bei euch, ne? Mit Tübingen, da geht es gerade hoch her, zumindest auch medial durch Max und Hanna und Alina, dann ihr noch da gleich nebenan. Also der Südwesten, der blüht auf, was das Läuferische betrifft, oder?
Der Südwesten ist schon immer eine Institution.
Ja, ich habe es gerade gemerkt, als ich gesagt habe, aber ich habe dir die Vorlage gegeben, damit du sagen kannst, das ist schon immer eine Institution.
Ich danke dir. Ja, auf jeden Fall. Also Tübingen entwickelt sich da natürlich zu einer gewissen Hochburg. In Sinnefingen haben wir auch irgendwie auch durch die Halle und durch die super Vereinsstrukturen schon immer irgendwie was am Start gehabt. Jetzt konzentrieren wir uns da auch ein bisschen in Stuttgart, so mit Jens und Kurt Lauer zum Beispiel, ja. Tree of Hope Track Club, und treffen uns da zum Training, immer wenn es möglich ist, und das ist schon sehr fruchtbar, habe ich das Gefühl.
Ja.
Allerdings, klar, noch krasser wäre das natürlich, wenn man das noch stärker intensivieren könnte. Also ich bin großer Fan von Training in der Gruppe und glaube irgendwie daran, dass das die absoluten Höchstleistungen auch irgendwie ermöglicht dann erst.
Ja. Was sagst du zum Verband? Der Baden-Württembergische ist ja auch ein relativ leistungsstarker Verband, ja. Gerade die organisieren ja auch, glaube ich, auf Verbandsebene diese Firmenläufe, das sind ja zahlreiche, und da gibt es auch eine gewisse Form der Refinanzierung oder beziehungsweise Finanzierungsmöglichkeiten, um eben solche Strukturen und Förderungen aufrechtzuerhalten, oder?
Boah, da muss ich ehrlich sagen, da habe ich jetzt nicht so die krassen Insights auch ins Finanzielle oder in irgendwelche Firmenlaufstrukturen. Aber ich sag mal, gerade das Team Lauf oder allgemein die Arbeit im Landesverband, das sind immer auch Ansprechpartner, auf die wir zählen können, habe ich das Gefühl. Also auch wenn einen dann mal der Bundeskader irgendwie oder der DLV mal droppt oder so.
Was ja ständig
das
passiert, gefühlt.
Das passiert ständig, ja. Und genau, das sind natürlich irgendwie Leute, zu denen haben wir dann ein Vertrauensverhältnis und haben das Gefühl, wie die gucken, dass sie uns da irgendwie auffangen. Aber klar, vieles dort natürlich auch von Athleten aus Eigeninitiative oder von Trainern, die da einfach pragmatisch zusammenarbeiten und die Athleten dann in Trainingslagern oder irgendwelchen Trainingswochen zusammenziehen. Ich denke, das ist das, was am Ende dann eben ganz nah an der Praxis dran ist.
Du hast gerade schon angesprochen, also besonders sind zwei Sachen. Einmal, du bist nicht mehr in eine Perspektivkarte gekommen letztes Jahr, wo du schon deutliche Leistungssprünge geschafft hast, aber natürlich auch nicht die EM-Qualifikation, wobei die ja auch irrelevant, also sich als irrelevant rausgestellt hat, egal wie man dort performt, weil nur eine Weltmeisterschaft zählt oder Olympia. Und die zweite Frage damit, also erstmal zum Perspektivkarte, und die zweite, wie du dann eben auf Landesebene aufgefangen wirst und wie du da unterstützt wirst.
Ja, also das wissen wir alle, wenn man aus dem Perspektivkader rausfällt, dann fällt man auch aus der Sporthilfe aus, und das ist für mich als Student halt schon eine sehr wichtige Säule gewesen in den letzten Jahren, die, sag ich mal, auch ein professionelles Leistungssportdasein erstmal ermöglicht hat. Das irgendwie komplett abzupuffern.
Das sind die 700, ne?
Das ist einfach
Perspektivkarte, die man bekommt.
Ja, genau. Und dann hast du im Normalfall auch noch ein Stipendium. Mhm. Das kommt auch noch dazu. Das ist natürlich, tut natürlich schon gut. Und muss man so sagen, davon profitiert man natürlich. Also ich habe jetzt nicht den riesigen Ausrüstervertrag oder so. Da ausrüstungsmäßig bin ich mit bei Top for Running, das ist eine coole Sache. Aber klar, da fließen keine Millionen, das ist kein Geheimnis. Und genau, das ist natürlich eine wichtige Säule, die halt wegbricht. Und das komplett zu kompensieren, das kann kein Landesverband. Also das sind eher dann auch, müssen wir gucken, was da noch auf die Beine gestellt werden kann. Aber im Moment ist man da eher im ideellen Bereich.
Ja. Ja, kann man nur immer wieder den Hut ziehen davor, dass das so gemacht wird oder dass ihr das so auf euch nehmt. Aber die Leidenschaft ist halt auch enorm groß und natürlich die Aussicht, ja. Und da kommen wir vielleicht nochmal dahin.
Ja, also ich sag dir ehrlich, auch wenn der DLV jetzt keine Perspektive in mir sieht, ich sehe die Perspektive und ich habe auch große Hoffnung. Und von dem her, also ich sag mal, so leicht gibt man da nicht auf und nagelt seine Ziele an die Wand oder so.
Ja.
Kein Fall.
Ja, wir kennen uns ja auch schon eine Weile. Ich musste heute schon schmunzeln. Ich hatte es ja auch im Vorabgespräch gesagt. Der 27.02.2018, da haben wir genau ein kleines Interview mit dir hochgeladen. Da waren wir bei der Hallen-DM in Halle, bei der Jugend-DM. Und ich weiß noch, du saßt da sympathisch so an der Bande, hast deinen Lauf gerade gemacht. Und ich dachte, ach komm, ich frag dich mal. Ich kannte dich noch nicht. Und auf ein kleines Interview hast. Und dann, ja, die Intuition hat mir damals schon gezeigt, ne, dass da was geht. Deswegen habe ich dich angesprochen.
Ja, cool, vielen Dank. Also ich habe das auch sympathisch in Erinnerung. Habe ich mich auf jeden Fall natürlich gefreut als kleiner Knirps.
Naja, aber wie gesagt, jetzt ist es genau der 5-jährige Jahrestag dazu, also auch nochmal unbeabsichtigter Zufall. Ja. Aber das ist jetzt doppelt
Eine
gemoppelt.
runde Sache
Eine
ist
runde
es.
Sache, eben.
Ich finde es super.
Letztes Jahr hast du die Europameisterschaft, das war sicherlich das große Ziel, dann doch verfehlt. Wie war das für dich und ja, welche Schlüsse hast du dann daraus gezogen?
Ja, genau, also das war letztes Jahr halt das Ziel, die EM. So nach der Vorbereitung hatte ich das Gefühl, ich war ja, wie gesagt, da mein erstes Kenia-Trainingslager, ich kam da zurück, habe erstmal direkt bei 0 Grad oder so in Frankreich auf der Straße einen Zehner runtergeschrubbt und ich habe mich so super gefühlt, ne? Weil einfach das Trainingslager in Kenia super war. Dann hat man natürlich den Höheneffekt, der da kickt. Und da bin ich dann super Bestzeit gelaufen, 29,04, und dachte mir so, boah, geil, die Shape ist gut und so kann es gerne weitergehen. Ne? Dann lief eigentlich auch in der direkten Wettkampfvorbereitung alles echt super, alles perfekt. So, wir waren in Chervia im klassischen Trainingslager, wo, sag ich mal, der ganze läuferische Südwesten sich zusammenfindet. Und wir haben da auch mit Jens Mergenthaler und den Schwarzwäldern und so, wir haben da super trainiert. Und ich hatte eigentlich keine Zweifel. Ich dachte so, gut, gebt mir einfach, ihr stellt mir ein paar Hindernisse hin und dann renne ich diese 8,30 darunter. Also da hatte ich schon irgendwie eine sehr breite Brust. Und irgendwie, dann, als die Rennen angefangen haben, waren die Beine nicht mehr so gut. Shape war nicht mehr so gut. Ich glaube, ich hatte da einfach in der Vorbereitung ein bisschen überzogen. Und dann, ja, bin ich die ersten Rennen eigentlich immer so ein bisschen den Erwartungen auch hinterhergelaufen. Klar, die Erwartungen waren halt auch hoch. Das kann dann schon mal passieren. Und ja, dann lief ich da, sage ich mal, erstmal eher so Richtung 8,40 und nicht Richtung 8,30. Ja, dann war Deutsche Meisterschaft angesagt. Da konnte ich dann auch Bronzemedaille gewinnen. Das war gut erstmal. Und dachte ich mir so, gut, das ist jetzt fürs nationale Standing erstmal wichtig, weil dürfen ja drei Leute starten bei der EM und da bin ich jetzt schon mal unter den ersten drei. Jetzt muss ich halt noch diese Norm laufen irgendwie. Hat mich da auch in sehr guter Form gewähnt, war zwischendrin halt nochmal in der Höhe gewesen in St. Moritz. Hat auch gut geklappt dort. Dann bin ich, also ich habe x Hindernisrennen gemacht letzte Saison, dann bin ich da nach Barcelona geflogen und hatte da eigentlich ein gutes Rennen, allerdings irgendwie so 10 Tage nach Höhentrainingslager. Ist natürlich auch nicht optimal und das hat man auch gemerkt, da war die Shape echt nicht so gut. Dann war ich in Belgien bei so einem Flanders-Cup-Rennen. Eigentlich gute Bedingungen, gute Form. Dann sind wir da 3 Minuten den ersten Kilometer anspaziert, weil der Pacemaker das irgendwie ein bisschen vercheckt hatte. Die hatten ein Hindernis irgendwie auf 1 Meter eingestellt. Und also das war ein bisschen bumpy. Dann bin ich da zwar Bestzeit gelaufen, auch keine EM-Norm. Und dann wurde es schon ein bisschen tighter. Ne? Dann bin ich nochmal nach Irland geflogen und wollte da nochmal Punkte holen, um quasi im Ranking dritter Deutscher zu sein, weil das hätte am Ende eben gereicht. Dann war dort irischer Orkansturm,
Irischer
keine Chance,
Orkansturm.
bin ganz allein dort, ja,
Wie sieht denn
ganz
aus?
allein dort gegen den Wind gelaufen. So.
Regen und Wind.
Also das war, ja, Regen zum Glück nicht, also zumindest glaube ich nicht während des Rennens, aber halt super windig, super kalt. Dann war das auch so ein Provinzsportplatz irgendwie, aber halt ein hochgeranktes Meeting. Deshalb sind wir da, sage ich mal, hin, um da extra Punkte zu gewinnen. Weil das ist ja wichtig für diese europäische Rangliste dann, wisst ihr. Und dann hatte dieser Sportplatz so richtig hohe Hecken um die ganze Bahn drumherum. Und dann sind wir das da abgegangen, mein Trainer und ich, und haben uns natürlich eingeredet, ja, mit den Hecken hier, egal wie
Da
stark der
geht
Wind
nichts
ist da
durch.
draußen, das ist quasi windstille Zone hier drin, also gar kein Problem. Und ich so, ja, klar, na klar, also da glaubst du jetzt mal dran. Und dann losgestochen,
Du musst
lauf der
Optimismus
Gegengerade
behalten,
quasi.
ja. Also.
Na klar, losgeprügelt natürlich mit breiter Brust und dann schon die erste Gegengerade quasi nicht vom Fleck gekommen, also, weil man den Wind im Gesicht hatte. Naja, auf jeden Fall, so, dann hat das am Ende eben nicht geklappt. Ja, war ich trotzdem in München, habe mir das angeschaut, war trotzdem cool. Niklas Buchholz ist da dann, sag ich mal, als meine Stellvertretung dort gelaufen und er hat es auch sehr gut gemacht. Und genau, und dann danach hatte ich noch super Rennen, das hat echt Spaß gemacht. Bin ich noch in Budapest nochmal Bestzeit gelaufen, dann bin ich in Zagreb auch noch gelaufen, 2000 Meter Hindernis, gegen den Olympiasieger. Das war schon eine coole Erfahrung und dafür liebe ich den Sport, um sowas machen zu können. Das ist cool.
Ja, auch gerade, also wenn du die Reiseziele dir dann so nennst, also bist du in Europa gut unterwegs gewesen und sagst ja selbst, ne, das ist dann auch das, was den Sport ausmacht und auf dem Leistungsniveau zu sein, um dann eben auch irgendwo in Zagreb, Budapest, Irland etc. Laufen zu können, das ist dann auch cool, ne, auf so einem Niveau zu sein. Ja.
Ja, das ist mega cool, auch was man da, sag ich mal, aus aller Welt irgendwie Leute kennenlernt. Ich finde, das ist so viel wert. Das kann ich mir gar nicht vorstellen, wie das irgendwann langweilig werden soll.
Ja, cool. und ja, stark. Warst du da immer alleine? Also klar, du hast gesagt, mit deinem Trainer, aber jetzt mit anderen deutschen Startern eher weniger, ne?
Ja, ich sag mal so, aber klar, zu diesen, irgendwie, wenn man dann da nach Kroatien fliegt, da fliegt man erstmal allein und dann guckt man halt, wer ist noch so dort, so, ja.
Ja. Genau. Würdest du es wünschen, dass da irgendwie ein bisschen mehr Offenheit da ist und zu sagen, komm los, lass uns doch mal hier die Rennen dort auch suchen, wo wirklich die Qualität ist? Und klar, ist immer ein finanzieller Aspekt, aber nur so.
Ja, also hast du recht, das ist ein finanzieller Aspekt. Das jetzt gerade so in dem Level, wo ich bin, ist es, sag ich mal, nicht immer so, dass der Veranstalter sagt, okay, wir zahlen dir auch den Flug oder so. Dann muss man natürlich abwägen, ja, ist es das jetzt, dieses Investment, ist es das wert oder so? Aber klar, am Ende, wenn du dann dort gut rennst und dich gut platzierst, dann gewinnst du auch ein Preisgeld und dann hat es sich vielleicht doch wieder gelohnt. Ja. Also klar, aber natürlich ist es auch ein ökonomischer Aspekt. Es ist auch ein ökologischer Aspekt.
Ja, mittlerweile, klar, muss man auch mit reinnehmen, ja.
Definitiv, definitiv. Und ich meine, klar, wir haben auch in Deutschland gute Rennen, aber ich sag mal, gerade so am Ende der Saison spricht da meiner Meinung nach nichts dagegen, auch mal eine Reise auf sich zu nehmen.
Ja, ich meine, auf der anderen Seite ist das auch das Thema Ökologie an der Stelle. Es ist halt Spitzensport und so viele machen das jetzt auch nicht. Ich finde das immer noch vertretbar. Also man kann sich auch nicht jedes Weltproblem dann auf den eigenen Tisch ziehen. Ja, also ich will jetzt nicht sagen, dass man sich...
Oh klar, da könnten wir schon drüber philosophieren, ja. Jetzt auf jeden Fall. Klar, wir können ja natürlich allgemein sagen, so dieser ganze Sport, das ist doch alles hedonistisches Gehabe. Ja. Davon wird die Welt nicht besser. Also lasst es doch. Aber klar, wenn man sich natürlich auch anguckt, was wir allgemein in unserem Alltag so da rein investieren, dann ist vielleicht der Flug nach Kroatien. Oder ich bin sogar mit dem Zug gefahren auf dem Rückweg. dann ist das vielleicht auch irgendwie noch unerheblicher.
Ja, also mit Sicherheit, aber nichtsdestotrotz ist es halt für den Sport als Wert in der Gesellschaft irgendwie fest zu verankern und da gehört meiner Meinung nach eben der Spitzensport auch dazu, dann wieder legitim. Eher ist sowas wie die Frage, klar, Biathlon, die ganze Schneegeschichte und so weiter, was nochmal viel, viel gravierender ist, als jetzt irgendwo ein paar Laufschuhe zu schnüren und auf irgendeiner Bahn, die einmal gebaut ist und in der Regel 20, 30 Jahre funktioniert, da braucht man sich, glaube ich, nicht so die Gedanken machen, ja.
Ja, witzig, gell? Wir haben da mal, ich war mal bei so einem Sporthilfe-Event und da war quasi Luisa Neubauer als absolutes Sprachrohr der Klimabewegung war dort eingeladen und hat da einen super interessanten Vortrag gehalten. Die Frau kann wirklich wahnsinnig gut reden. Ich bin ehrlich gesagt großer Fan. Und dann wurde sie quasi auch gefragt da von uns Sportlern, naja, natürlich haben wir Lust, auch Statements zu setzen, was die Klimabewegung angeht, was Klimaschutz angeht. Aber auf der anderen Seite wird es nicht irgendwie durch unseren Lifestyle auch so ein bisschen verboten? Haben wir da überhaupt die Kredibilität, das zu sagen, irgendwie politischen Druck aufzubauen und zu sagen, so, wir müssen jetzt unser 1,5-Grad-Ziel unbedingt einhalten, was ja Fakt ist. Können wir das überhaupt machen, da wir doch, was weiß ich, jetzt im Extremfall irgendwie doch Wintersportler sind und den ganzen Sommer in der künstlich gekühlten Halle trainieren oder um die halbe Welt fliegen, weil wir halt unsere Weltcuprennen machen müssen und so weiter. Und da antwortete sie, dass quasi aus ihrer Sicht der politische Druck oder die Aussagekraft von so einem Sportler-Statement am Ende doch viel mehr wiege, als da jetzt einmal persönliche Einschränkungen hin oder her. Und das, sage ich mal, ist ja irgendwie auch so eine Kernaussage, dass am Ende vielleicht die großen politischen Entscheidungen das Entscheidendere sind.
Ja, definitiv. Also schau dir, bestes Beispiel ist ja Sebastian Vettel, ne? Also der der irgendwie mit, was weiß ich, seit 15 Jahren im Formel-1-Zirkus aktiv ist und ein Auto durch die Gegend bewegt. Und er sagt, nimmt sich ja auch als Person dort entsprechend wichtig und sagt, das ist trotzdem Rotz, ja, in Anführungsstrichen. Und oder indirekt, und wir müssen generell da die Thematik irgendwie beleuchten und da irgendwie Lösungen finden, wie auch immer die dann aussehen werden. Aber es ist zumindest erstmal als Thema platziert. Und so denke ich das eigentlich auch. Und das könnte da ja genauso nutzen. Und wenn du dann schon so sagst, ich bin von Zagreb immerhin, ja, also keine Wertung, sondern auch hab gesagt, okay, Rückzug ist cool, kann ich mir Erholung im Zug, kann ich was lesen, entspannter, als irgendwie auch zu fliegen.
Da kannst du so einen Nachtzug fahren, ja, über Nacht. Das ist halt auch ein, weißt du, ich bin einfach Abenteurer so. Ich muss das halt einfach dann auch machen, wenn es sowas gibt. Nee, sowas finde ich total witzig. Und das war auch eine coole Experience auch wieder. Genau. Da kannst du so mit dem Nachtzug dann von Kroatien nach München durchfahren. Und dann wachst du auf bis in München.
Ja, und dann fährst du mal rüber nach Sindelfingen und fertig, ne? Gibt es da eine Direktverbindung von München nach Sindelfingen?
Nach Sindelfingen gibt es natürlich keine Direktverbindung. Kannst nach Stuttgart fahren und dann ist er nicht mehr weit. Ist dann schon Ländle.
Ja, kann ja sein, keine Ahnung, was so, wie ich so.
Nee, alles gut.
aber jetzt mal so bei so einem Sportfest, ja, Anführungsstrichen jetzt in Zagreb, ja. Wie läuft sowas in der Regel ab? Irgendwie Anreise einen Tag vorher, zwei Tage vorher und dann das anschauen und dann eben racen? Oder wie hältst du das? Oder versuchst du das noch irgendwie ein bisschen, ja, in Stadtbummel ist jetzt zu viel gesagt, aber irgendwie noch was anderes mitzunehmen, weil du ja selbst sagst, du bist ein Stück weit ein Abenteurer und wie organisierst du dir so, solche Trips, in Anführungszeichen?
Ja, voll gute Frage. Das habe ich mich natürlich auch gefragt. Das war jetzt für mich in letzter Saison so das erste Mal, dass mir sowas mehr oder weniger passiert ist. Ja, fliegst irgendwo oder gehst irgendwo international an den Start. Und ich fand das halt eine coole Experience auf jeden Fall. Du kommst da dann halt irgendwie an am Bahnhof oder am Flughafen und dann wirst du da schon abgeholt von so einem, also normalerweise hat der Meeting-Veranstalter dann da halt so Shuttles, dann wirst du da abgeholt. Leute mit einem Schild, wo dein Name draufsteht im Extremfall, fühlt man sich schon ziemlich wichtig. Und dann kommst du ins Athletenhotel, da sind dann, sag ich mal, auch alle Athleten untergebracht. Kommst dann, wenn du jetzt nicht ein Superstar bist, mit irgendeinem anderen Athleten aufs Zimmer. Fand ich dann auch schon immer auf jeden Fall irgendwie cool.
Ja, sprich für deine Offenheit, finde ich auch gut. Jemand anders würde das despektierlich zurückweisen, aber du sagst, ja, geil.
Ja, klar, ist natürlich so eine Sache, ne? Aber ich gehe in solche Sachen eigentlich immer relativ offen rein, weil ich meine, was willst du machen? Es ist so und du musst das Beste draus machen. Und ich habe da jetzt eigentlich immer gute Erfahrungen mitgemacht. Ist auf jeden Fall cool, genau. Dann hast du irgendeine andere Nation. Meistens ist es auch niemand aus deiner Disziplingruppe, sondern irgendwie so, was weiß ich, fahr dann mal mit einem 400-Meter-Läufer aus Norwegen. Also ist irgendwie auch eine andere Perspektive aufs Leben, das dann zu sehen. Dann wirst du da quasi am Buffet meistens irgendwie verpflegt. Abends, dann noch am nächsten Tag vormittags und vielleicht mittags, je nachdem, wann halt dein Wettkampf ist. Und dann wirst du irgendwie ins Stadion geschuttelt. Naja, du kommst natürlich abends an, machst erstmal einen Shakeout, dann stehst du morgens auf, machst auch erstmal einen Shakeout. Und ich sag mal, das kann man dann so als Explorer oder Abenteurer auch ein bisschen mit Sightseeing vielleicht.
Machst du sowas dann irgendwo auf Komoot die Route vorher zurechtklicken und dann so danach laufen? Oder wie machst du das? Schon so ein bisschen, ne?
Ja, im Zweifel. Oder du hast jemanden, der war schon mal im Jahr davor hier und dann gehst du mit dem da joggen. Das kommt auch vor. Genau. Im Glücksfall siehst du dann schon ein bisschen was von der Stadt und dann hast du abends dein Meeting. Darauf ist natürlich alles erstmal ausgerichtet. Und dann läufst du da dein Rennen und am besten bist du dann auch danach in guter Stimmung. Und dann geht man als meistens noch so gemeinsames Abendessen irgendwie und dann ist ja dann so, dass eigentlich am nächsten Morgen meistens die Rückreise schon ziemlich früh ist. Das heißt, ich sag mal so, der Spirit, komm, jetzt gehen wir raus und gehen hier noch ein dickes Bier trinken, der ist dann in den seltensten Fällen so präsent.
Ja, das
vielleicht ganz am Ende von der Saison, wenn du Glück hast, aber sonst sind die Leute natürlich dort schon sehr strikt und das ist
ja
auch gut so.
Ja, aber du merkst, ich wollte auch jetzt auch nicht auf das dicke Bier oder irgendwas raus, sondern eher so das, vielleicht hast du nochmal geguckt.
Meinst du, ob man überhaupt so viel mitbekommt von der Stadt oder von dem Land, wo man jetzt ist?
Es ist schon normal, du hast ja dort auch einen Auftrag, ne? Du wirst schnell laufen, du wirst performen, das ist ja völlig klar. Nichtsdestotrotz hast du natürlich durch, wie du schon gesagt hast, durch die kleinen Läufe und so weiter immer Gelegenheit, so zumindest mal einen Eindruck irgendwie von der Atmosphäre der Stadt mitzubekommen oder vom Land, ja. Aber eigentlich wollte ich noch auf was anderes hinaus. indirekt ist es jetzt hier eine kleine Werbung, ne, dafür, wie cool das da eigentlich ist, irgendwie sich so in solche Situationen zu begeben und das ja, dass man da, glaube ich, nur aus eine gewisse Bereicherung und Mehrwert rauszieht, auch für die persönliche, ja, fürs Leben, was auch immer, ja.
Ja, definitiv. Das ist irgendwie ja auch, du musst ja auch für dich so ein bisschen rechtfertigen, warum machst du das Ganze? Warum probierst du hier so professionell und so gut wie möglich Sport zu machen? Und ich sehe sowas auf jeden Fall auf der großen Benefit-Seite,
Ja.
ganz klar. Also wie oft wirst du gefragt, wenn du mit Nicht-Sportlern irgendwie im Gespräch bist, na, wieso tust du dir das an oder sowas? Und dann
Brauchst du ein paar Argumente
überlege
auf
ich
der
mir halt,
harten
ja,
Seite, ne?
ja, genau. Ist immer gut, wenn
Sonst
man
ist das
hier.
Verständnis nicht so groß. Aber cool, kommen wir nochmal zu diesem Jahr. Hast du dir schon die nächsten Meetings so ein bisschen rausgesucht? Weil ich nehme an, du organisierst dir das selbst, ja? Jetzt, dass die großen Einladungen da reinflattern, ist eher wahrscheinlich nicht so. Kannst du uns auch gerne nochmal mitnehmen, wie das so läuft? Sondern du machst Anfragen, hey, ich bin Dritter bei der DM gewesen, die und die Zeiten. Habt ihr Bock, dass ich zu euch komme oder so ähnlich, kann ich mir vorstellen.
Ach so, naja, also ich habe da, sag ich mal, so einen Mittelsmann, der sich da um diese Race-Management-Geschichte kümmert. Ja, ich überlege letztendlich mit meinem Trainer so, was steht an diese Saison, was sind die Höhepunkte und wie kommen wir am besten zu diesen Höhepunkten? Oder wie bereiten wir quasi uns auf diese Höhepunkte vor, mit welchen Rennen und so weiter. Also das liegt dem Ganzen erstmal zugrunde. Also das ist nicht der reine Opportunismus, okay, da könnte ich noch hinfliegen, dann vielleicht macht man sowas ganz am Ende von der Saison, wenn sich da noch Türen auftun. Aber basically ist das erstmal, okay, man guckt, wo kann ich schnell rennen, wann möchte ich wo schnell rennen und dann baut man sich halt so die Rennen zusammen. Und dann im Zweifel guckt man ja, guck mal, dass ich da dann, sagt man dann, okay, guck mal, Manager, dass ich da dann vielleicht reinkomme. Und dann wird das versucht und dann klappt es hoffentlich oder klappt auch nicht und dann muss man Alternativen suchen. Genau so sieht es aus. Aber ich meine jetzt zum Beispiel die ersten Rennen 2023, da fängt man ganz klassisch mal an in Plitzhausen. Das ist bei uns vor der Haustür, da kennen wir uns alle persönlich und das ist das beste Meeting zum Einsteigen, ja. Genau, und dann geht es auch so weiter, dann rennt man in Karlsruhe, dann rennt man hier im Saarland in Rehlingen, ja, und dann hat man doch schon mal fast die halbe Saison.
Ja, dann noch der so. Und
genau, ja, so genau, so ganz präzise haben wir es, glaube ich, noch nicht ausgearbeitet, aber mit Plitzhausen und Karlsruhe und Rehlingen, da kann ich mich schon mal festlegen.
Und dann ist natürlich Ziel dieses Jahr Richtung WM-Quali zu denken und was sind die Zeit eigentlich? Ist es 8:22?
Boah, die Norm an sich, ist es nicht auch 8:15?
8:15 könnte sein, ja.
Aber da möchte ich mich jetzt gar nicht festlegen. Ja, auch da möchte ich mich jetzt auch dieses Jahr auf jeden Fall nicht so weit aus dem Fenster lehnen. Ich probiere einfach mal schnell zu laufen, ja. Vielleicht auch irgendwo mal eine gute Platzierung zu machen. Und dann schaut man, was man am Ende auf der Habenseite hat. Also da jetzt reinzugehen und zu sagen, ja, ich brauche auf jeden Fall genau die und die Zeit und die Punkte, um dann in der und der Konstellation bei Vollmond und den und den Planetenkonstellationen richtig in der Weltrangliste platziert zu sein, das ist, glaube ich, verdrießlich. Es ist schon wichtig, dass man das im Hinterkopf hat und dass das, sage ich mal, auch das Team im Hinterkopf hat. Na, es ist eben relevant, vielleicht auch dann schon im Hinblick auf eine EM nächstes Jahr und auf, von mir aus auch auf Paris nächstes Jahr, dass man eben weiß, was ein World Ranking ist und so. Das ist natürlich schon wichtig, aber jetzt als Athlet sich da die ganze Zeit den Kopf drüber zu machen, wichtig ist, Bock zu haben und schnell zu laufen und ja, dafür stehe ich.
Ja, und ich meine, die neuen Normen, die sind schon ein bisschen entmutigend, das muss man schon so sehen, aber auf der anderen Seite hat ja auch Frederik Ruppert gesagt, dass das geht, ja, oder gezeigt, dass das geht im letzten Jahr, ja. Und warum sollte es auch nicht?
Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass ich noch schneller laufen kann, als ich bisher gelaufen bin, ganz sicher und ich hoffe auch, dass ich den Anschluss an die absolute deutsche Spitze herstellen kann. Auch wenn die jetzt natürlich durch Freddys Auftritt letztes Jahr schon ein gutes Stück nach vorne marschiert ist. Aber das ist auch gut so. Das ist wichtig zu sehen, dass das geht und ich weiß, dass das geht.
Ja, das ist die Richtung. Was machst du jetzt? Ich meine, wir sind jetzt hier Ende Februar, März, nochmal Trainingslager. Wie wirst du es gestalten?
Ja, genau. Also ich komme jetzt ja, wie gesagt, aus der Hallensaison. Habe jetzt mal eine Woche so mehr oder weniger den Laufgott einen guten Mann sein lassen. Natürlich ohne jetzt groß Rest Day, aber ich sag mal, bisschen locker. Jetzt baue ich nochmal eine Woche, sag ich mal, geregelt auf und dann gehe ich Ende dieser Woche schon nach Südafrika mit einigen aus anderen Läufern aus Deutschland. Die Hindernisläufer aus Bayern von Running Gags, die sind am Start. Auf die freue ich mich ganz besonders. Und ich glaube, eine Tübinger Gruppe kommt dann auch noch hoch. Die Wattenscheider Gruppe ist noch da. Und ich denke, dass man da mit vielen Leuten auf einem ähnlichen Niveau ein super Trainingslager
macht. Cool, also das verbindet sich schon so, die Gelegenheit ist auch nutzen in Südafrika. Was ist das Besondere an Südafrika?
Warum definitiv. Also
da könnt ihr auch.
Ja, also du musst ja gucken, wir wollen halt Höhentraining machen und auch vernünftige Höhe, also jetzt nicht irgendwie da Potschiffstrom, also so sehe ich das. Und dann kannst du ja, sag ich mal, zu der Jahreszeit entweder nach Flagstaff oder nach Iten oder nach Südafrika, also nach da ist schon. Und
ja, und du bleibst ja relativ in der Zeitzone. Und dann ist es halt eins schon davon. Dann immer noch, glaube ich, ein großes Argument, ne?
Ja, und das war dann auch so, da wurde ich halt gefragt, hast du Bock? Kommst du mit? Und jetzt nach meiner letzten Kenia-Erfahrung dachte ich, gut, kann man jetzt auch einmal Kenia überspringen und mal was anderes sehen. Und bin ich auch voll gespannt, irgendwie auch da wieder so, ne, wo kommst du da hin? Ich war noch nie in Südafrika, wann kommt man mal nach Südafrika? In meinen Augen auch wieder super interessantes Land irgendwie, ne? Bin ich voll gespannt.
Warst du gar nicht da in Trainingslager?
Nee, ich war noch nie, genau. Obwohl das ja voll der etablierte Trainingslager-Spot ist, war ich noch nie dort.
Cool. Und noch so ein bisschen, haben wir jetzt schon wieder gute 40 Minuten hier rum. Was macht das Studium? Ich habe nämlich mich im Vorfeld natürlich informiert, was du machst noch so weiter, aber in den letzten Berichten, die ich so gefunden hatte, waren nicht mehr so viel die Rede davon, deswegen die Frage hier.
Ja, das liegt wahrscheinlich dran, dass sag ich mal, die Leute sich dann doch eher für die sportlichen Errungenschaften interessieren. Ja, doch, also ich bin noch Student, ich studiere auch noch immer noch Medizin. Und für mich so, also ich bin da jetzt schon an einem fortgeschrittenen Punkt des Studiums. Und für mich ist relativ klar, solange man Sport mit einer gewissen Leistungsambition machen will, dann sollte man vielleicht doch besser da auch noch Student sein. Da lässt sich das ganz gut vereinbaren. Weil wenn man dann mal fertig ist, dann kommst du natürlich schnell in die Verlegenheit auch zu sagen, okay, dann erstmal muss man ein PJ machen, das ist nicht so easy mit dem Sport zu vereinbaren. Dann kommst du natürlich auch schnell in die Verlegenheit, gut, fange ich jetzt doch an zu schaffen. Und dann, sag ich mal, kann ich mir das jetzt für mich nicht so leicht vorstellen, da noch mit der Ambition Sport zu machen, mit der ich jetzt Sport mache. Und vor allen Dingen, also ich halte das eigentlich für ganz clever, auch so, sag ich mal, studienmäßig langsam aber sicher fortzuschreiten und dadurch halt immer auch am Ball zu bleiben. Da vergisst du wenig. Ich habe großen Spaß am Studium. Das ist eine tolle Sache. Bin auch sehr dankbar dafür, dass ich
da. Wo studierst du das? Also Medizin?
Ich habe einen Studienplatz in Homburg-Saar an der Universität des Saarlandes. Genau.
Und die haben auch ein ganz gutes Programm, was so Spitzensport betrifft, dass dann Klausuren geschoben werden können, flexible Termine etc. Ja,
das ist im Medizinstudium nicht so easy. Du hast halt eine gewisse Gesetzesgrundlage mit der Approbationsordnung. Von dem her ist es jetzt da nicht so möglich wie in anderen Studiengängen einfach zu sagen, okay, du bist vielleicht bei dem Klausurtermin im Trainingslager, dann prüfe ich dich einfach mündlich danach oder dann kriegst du einen Extratermin oder dann musst du von mir aus zu dem und dem Praktikum nicht da sein oder sowas. Sowas geht halt nicht und da muss man auch jetzt nicht auf irgendwelche Einsicht von der Uni hoffen, das geht halt, sag ich mal, rechtlich nicht. Von dem her musst du es dir einfach als Student so hinlegen, wie es für dich möglich ist und so musst du es dann halt machen. Also das muss man, sage ich mal, selber organisieren.
Ja, okay.
Aber es geht.
Aber trotzdem ist ja die Dichte der Mediziner im Laufbereich, ne, das ist erstaunlich hoch. Also irgendwie muss es da eine Verbindung geben, offensichtlich zumindest.
Ja, völlig überrepräsentiert, gerade im Langstreckenbereich irgendwie. Weiß nicht, sagt ja mal ein Zehnkämpfer zu mir, ja, also die da Mittel- und Langstreckenlauf machen und dann auch noch Medizin studieren, also die brauchen es ja wirklich, so meint er. Aber ich weiß nicht, ob man das jetzt so als Antwort auf die Frage so behalten sollte. Ist auf jeden Fall interessant, müsste man, aber ich habe das auch so, die Erfahrung, dass es irgendwie da einige gibt, die das irgendwie beides machen.
Ja, oder möchten. Irgendwie eine gewisse Motivation haben, das zu machen, also vielleicht den Körper auch mehr zu verstehen. Ich weiß jetzt nicht, ja, was so dein Antrieb war, sich für das Studium zu entscheiden.
Ja. Ja, klar, das ist auf jeden Fall immer ein Antrieb. Das ist einfach ein sehr interessantes Studium und klar, den Körper so weit es geht zu verstehen, das ist natürlich eine gute Ambition. Ja.
Schön, schön. Also da steht ein bisschen was an. Musst du ein Hefter mitnehmen nach Südafrika oder wie machst du das? Oder irgendwelche online?
Ja, natürlich, natürlich, man hat immer seinen Hefter dabei und seinen Computer dabei. Muss man gucken. Genau, im Zweifel guckt man, dass man ein bisschen was in seiner Dissertation irgendwie weiterhin bekommt. Das ist immer relativ flexibel zu gestalten. Genau.
Hört sich gut an und dir wird demzufolge natürlich nicht langweilig. Und eine letzte Frage hatte ich noch, weil ich habe gesehen, du hast auch Gerd Ingebrigtsen, ich glaube, es war letztes Jahr oder vor 2 Jahren in Serbia getroffen. Ja? Da waren irgendwie die Norweger auch im Trainingslager. Und da gibt es ein ganz, ganz schönes Bild mit dir und ihm und noch jemand aus deiner Trainingsgruppe, glaube ich, ne?
Witzig. Ja, wo hast du das denn gefunden?
Ja, hey, wir sind hier in so einer vernetzten
das war
Welt, weißt du,
wo war
alles, was jemals gepostet wird, ist einfach da. Das weißt du, wie es läuft.
Das Internet vergisst nicht. Ja, genau. Den haben wir getroffen in Chavenna. Und dann haben wir den mal unsere Tree of Hope Track Club Gang sein repräsentieren lassen.
Hat er gemacht. Was ist das nochmal? Ich habe das, Typ. Genau, Tree of Hope, genau, das war das. Was hat es damit auf sich?
Ja, der Tree of Hope Track Club, das ist, sag ich mal, so eine Trainingslager-Idee von einer gewissen Läufergruppe aus Baden-Württemberg. Und genau, wir versuchen irgendwie da diesen Spirit des Tree of Hope in die Laufwelt hinaus.
Das ist der Tree of Hope. Also das war jetzt gar nicht so abgesprochen, das nochmal mit reinzunehmen. Also hier, ja?
Ja, das ist nicht so einfach. Weißt du, der Tree of Hope ist letztendlich, war das mal ein Baum, der dort an der Dauerlaufstrecke steht und da haben wir immer die Rinde gestreichelt, weil es war so Wendepunktstrecke, ne? Der ist ganz am Ende von der Strecke, wird dann die Rinde mal gestreichelt, ne? Und dann hast du wieder Hoffnung und dann schaffst du auch den Rückweg. Ne? Und in so einem harten Trainingslager, da ist es nicht verkehrt. Und dann dachten wir, boah, das ist so eine coole Idee, die wir da haben. Und dann, da gründen wir jetzt den Tree of Hope Track Club. Und irgendwie, jetzt geht das auch irgendwie, oder hoffen wir, dass das auch über diesen Baum hinausgeht, weil irgendwie Hoffnung braucht doch jeder, gerade jeder im Laufsport und jeder im Leistungssport, aber auch jeder im Leben. Braucht doch ein bisschen Hoffnung. Und wenn wir das als Tree of Hope Track Club ein bisschen vermitteln können, jeder, der Hoffnung hat, der kann dabei sein und Teil des Tree of Hope Track Clubs sein. Und wenn wir da ein bisschen Positivity und Hope Spirit verbreiten können, dann freuen wir uns.
Und ich meine,
das ist die Mission. Und Gerd Ingebrigtsen ist auch dabei und er ist infiziert.
Hat er den Tree of Hope Track Club schon in Norwegen gegründet?
Ich weiß nicht, ob er da schon ob quasi Jakob auch an den Tree of Hope denkt, wenn er harte Tempoläufe macht. Aber ich bin mir relativ sicher,
aber dass es so ist. Es ist ein sehr, sehr schönes Bild. Das hat auch sehr viel Herz irgendwie drin, da wieder gelacht wird. Und ich glaube, er hat die Idee auf jeden Fall gut verstanden und war da Feuer und Flamme dafür, vor der Kamera zu stehen. Zumindest im Moment.
Ja, natürlich. Der hat uns gefragt, ob er nicht ein Bild mit uns...
Ach wirklich? Und du hast ihm erzählt? Das ist
spannend. Ach was.
Ach was.
Das war ein Fan-Moment von uns dort. Und war auf jeden Fall cool.
Ja, und wir hatten gerade auch das ökologische Thema gehabt. Das klingt auch so. Tree of Hope ist auch sehr schnell, was die Konnotation betrifft, irgendwie in diesem Spektrum verbunden.
Safe, das gehört auch zum Value-Spektrum von Tree of Hope Track Club. Aber mehr dazu folgt Tree of Hope Track Club auf Instagram. Wir haben sogar auch einen kleinen Podcast, wo wir auch ein bisschen dieser Frage, was ist dieser Tree of Hope Track Club Quatsch? Was soll das? Wo wir das so ein bisschen erklären wollen, wo wir ein bisschen auch die Leute, die da mit dabei sind, vorstellen möchten.
Wusste ich gar nicht. Hör ich rein, Tree of Hope Track Club. Ist auf jeden Fall sehr, sehr viele Tees und das passt schon mal. Weil T ist ja das erste Wort war.
Werbeauftrag erfüllt.
Ja. Unbeabsichtigt, aber alles gut. Abschließende Frage: Konntest du mit Gerd noch irgendwie sprechen über die Söhne? Habt ihr da. Wie lief das so ein Treffen? Ich meine.
Das müsste ja zu einem Zeitpunkt gewesen sein, wo die gar nicht mehr so richtig von ihm betreut worden sind. Er war da auch mit anderen Norwegern. Da haben wir uns schon kurz unterhalten, was die so gemacht haben und auf was die sich vorbereiten. Aber ich sag mal jetzt die Dreistigkeit, besessen zu fragen, was ist jetzt mit Jakob oder wie hast es dir da jetzt vercheckt mit dem? Die haben
Nee,
wir da
das meinte
nicht.
ich auch gar nicht, sondern eher so, mal zu hören, wie viel Offenheit da so da ist und ob man dann abends einfach mal eine Stunde irgendwie so, ja, über irgendwelche Trainings philosophiert oder Norwegen etc. Ja, hätte ja sein können, dass da irgendwas stattgefunden hat.
Ach so, ja, das wäre natürlich mal interessant, aber klar, ich denke, gerade in St. Moritz oder so, da beschränkt sich das meistens auch darauf, dass man sich irgendwie auf dem Platz über den Weg läuft oder wie in dem Fall in Chawinna in der Umkleide oder in der
Ah,
Dusche
okay.
quasi nach dem Training so.
Naja, dann, das könnt ihr ja noch nachholen, wenn dann der Track Club entsprechend groß ist, ja. Und das Bild habt ihr ja schon mal, ja. Vielleicht
Ah,
müsst ihr mit dem
stimmt, ja.
mehr hausieren gehen.
Genau. Ja, genau. Jetzt
Ja,
hat er den Salat, der
jetzt.
Gerd. Damit
Hast
das
du das
Bild.
Bild noch? Oder wer hat das Bild gemacht? Dann musst du das jetzt ausschlachten, ne?
Ja, klar. Also, wenn du das gefunden hast, ich meine, das ist auch mal
Ja,
in
genau,
irgendeiner
eben.
Zeitung
Das war
gelandet.
irgendwo.
Deshalb, ne? Also, von dem her, das hat letztendlich
Na,
jeder
jetzt erst
jetzt.
recht. Also, wir verlinken das auch nochmal, damit auch jeder das nochmal sieht. Und dann, wer weiß, was dann passiert im Nachhinein, ja? Also, wir gucken uns das an.
Ja, Unterlassungsklage natürlich aus
Meinst du?
Norwegen.
Niemals.
Aber
Hat er
was?
zugestimmt. Das sieht man ja auch auf dem Bild. So viel Sympathie
Ja,
kommt da
klar.
rüber. Also,
Ja.
sieht man selten. Ja.
Gerd hat sich gefreut.
Na schön, dann haben wir das noch
Okay.
und ja, Feldner, würde ich sagen, guten Flug, noch eine gute erholsame Woche und dann freue ich mich auf die Saison und auf die Ergebnislisten, wo du drin stehst.
Ja, cool. Dann hat mich gefreut, hier zu sein. Und ich denke, wir sind ja mal durch quasi jeden Lebensbereich einmal durchgepflügt.
Jede Ecke
Ist immer
mal
was dabei
den
für jeden.
Scheinwerfer hingehalten
Ja.
für 3 Minuten. Ja, vielen
Sehr
Dank
gut.
und alles
Alles
Gute, ja.
klar. Wir sehen uns.
Ciao.
Tschüss.